Guten Morgen. Mit dem heutigen Sonntag habt ihr es geschafft. Einmal noch durchhalten und dann haben wir das Thema Kommunikation erledigt. Aber das Thema, das heute vor uns liegt, hat es nochmal dafür so richtig in sich. Unser Thema heute, kritisieren ohne zu verletzen. Letzten Sonntag, da ging es ja um das Thema ein Lob auf die Kritik. Also wie kann ich Kritik annehmen? Wie gehe ich damit um, wenn ich kritisiert werde? Das haben wir ja sehr intensiv beleuchtet. Heute geht es um die Frage, wie kann ich kritisieren, ohne einen Flurschaden zu hinterlassen? Wie kann das gelingen, gut zu kritisieren? Wie kann das gehen? Mit dem Thema bin ich ein bisschen in Not. Weil ich habe so ein Buch geschrieben über dieses Themenfeld. Und deshalb weiß ich nicht, wie es mir gelingen soll, das jetzt in 25 Minuten zu sagen. Es könnten auch 45 werden. Und danach höre ich dann einfach auf. Gell? Also keine Sorge, irgendwann ist auch das beste Thema, denn da muss man dann aufhören. Also ich versuche hier ein Konzentrat weiterzugeben. Und manche Beispiele werden denjenigen, die das Buch kennen, bekannt vorkommen. Das möchte ich noch vorweg sagen. Nicht, dass er sagt, was ist denn das? Die alte Geschichte, die kenne ich doch. Kritik. Kritik ist, und das möchte ich auch noch vorweg schicken, ein schwieriges Wort, gell? Vor allem im Deutschen. Also wenn jemand sagt, also meine Mama, die kritisiert mich ständig, dann ist das kein Kompliment an die Mutter. Überhaupt gar nicht. Dann ist das eher schwierig, dann empfinden wir das als was Ungutes. Wenn ich heute von Kritik rede, dann meine ich nicht motzen, maulen oder nörgeln. Gell? Nicht, dass da nachher jemand heimgeht und sagt, das ist ja wunderbar, habe jetzt das in der Predigt gehört, jetzt weiß ich auch, wie ich das mache, jetzt kann ich mal da so richtig rummutzen, rummaulen, rumnörgeln. Darum geht's mir nicht. Sondern ich versuche diesen Begriff Kritik, den es ja in der Bibel so nicht gibt, das Wort Kritik gibt es überhaupt erst seit 200, 300 Jahren, versuche ich mit einem Thema zu füllen, das wir in der Bibel eben finden. In der Bibel gibt es das Wort Kritik nicht, aber es gibt so das Wortfeld ermahnen, zurechtweisen, korrigieren, tadeln. Und ich versuche dieses Wort Kritik mit diesen Themen, mit diesem Themenfeld hier aus der Bibel zu füllen. Mir ist natürlich klar, dass es da auch Probleme gibt, wenn man das so macht, aber mir scheint es legitim zu sein und sinnvoll. Und ihr werdet sehen, die Bibel hat unglaublich viel zu sagen zu diesem ganzen Thema Kritik oder Kritisieren ohne zu verletzen. Wir werden das Thema in drei Schritten erarbeiten. Die erste Frage wird sein, warum kritisieren, warum sollte ich das überhaupt tun? Die zweite, wie kann ich gut kritisieren ohne zu verletzen? Und hier wollen wir von Jesus lernen, der hat da echt was Sensationelles uns mitgegeben. Und was habe ich davon, was bringt mir das, was habe ich davon, wenn ich andere kritisiere? Ja, warum sollte ich jemand kritisieren? Gell? Wir haben letzte Woche gelernt, Kritik tut immer weh. Auch die berechtigte Kritik tut weh. Vielleicht sogar erst recht die berechtigte Kritik. Die tut weh. Warum sollte ich jemand kritisieren? Warum sollte ich jemand wehtun? Was ist der Sinn davon? Warum sollte das Sinn machen? Nun, nach biblischem Verständnis ist Zurechtweisung oder Kritik oder Mahnen oder Tadeln ist tatsächlich, nach biblischem Verständnis, ein Liebesdienst. Also das ist schon etwas das Gleiche, wenn man ein Bier aus dem Keller holt, weil das Bier ausgegangen ist, oder jemand in den Arm nimmt, oder jemand tröstet, oder zum Essen einlädt. Kritik, Zurechtweisung, ist ein Liebesdienst, nach biblischem Verständnis. Buch der Sprüche, der weise König Salomo, der sagt, Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Also es gibt die bessere Liebe und die weniger gute Liebe, die aber auch noch Liebe ist. Und die bessere Liebe ist diejenige, die offen tadelt. Steht ganz eindeutig in der Bibel, gibt uns der weise König Salomo mit. Die weniger gute Liebe, die schweigt, die traut sich nicht zu verletzen. Also Liebe tadelt. Natürlich ist dieser Tadel nur eine Form, ein Ausdruck der Liebe. Liebe ermutigt auch, Liebe tröstet auch, aber Liebe tadelt eben auch. Für die Bibel ist ganz klar, zur Liebe gehört der Tadel dazu. Der Umkehrschluss ist natürlich nicht zulässig zu sagen, jeder Tadel ist Liebe, das stimmt nicht. Aber Liebe kann sich eben manchmal auch in einer Korrektur, in einer Zurechtweisung, in einer Kritik zeigen. Die bessere Liebe, könnte man hier sagen, die bessere Liebe, die riskiert es auch, wenn es nötig ist, Schmerzen auszulösen. Also Kritik kann nach biblischem Verständnis als Wertschätzung verstanden werden. Und hier knüpfe ich nochmal an den letzten Sonntag an Poesie im Gottesdienst. Da gibt es ein wunderbares Gedicht. Dort heißt es, und ich denke, das bringt es wirklich ganz toll auf den Punkt, worum es geht und warum es sinnvoll ist, auch zu kritisieren. Dein wahrer Freund ist nicht, wer dir den Spiegel hält, der Schmeicheleien, worin dein Blick sich selbst gefällt. Ah, bin ich toll, bin ich wunderbar. Dein wahrer Freund ist, wer dich sehen lässt, deine Flecken, und sie dir tilgen hilft, ehe Feinde sie entdecken. Also die wahre Liebe, die wahre Freundschaft, die wahre Wertschätzung, die ist sich nicht zu schade, mich auch auf Peinlichkeiten, Schwächen, Sünden oder sonstige Defizite anzusprechen, bevor es andere tun. Eine Freundschaft übersteht sowas. Eine Freundschaft übersteht den Schmerz einer Kritik. Und deshalb gehört es zur Freundschaft oder zur Liebe dazu, dass wir uns ermahnen und korrigieren und tadeln. Ich habe das gerade vorher wunderbar erlebt mit dem Wolfgang Dieterle. Da sitzt er. Ich habe da natürlich, als Familie essen wir eigentlich schon gar nicht mehr daheim. Wir kommen immer früh hierher und dann für 5 Euro, gell, dann wird Brezel gegessen. Habe ich auch gemacht, aber jetzt habe ich ja einen Bart. Und im Bart, da spürt man ja nichts. Gell, da verhängt sich manchmal was. Alle Bartträger kennen das. Beziehungsweise wahrscheinlich alle, die mit Bartträgern verheiratet sind, die kennen es noch viel mehr. Wie unangenehm das ist, wenn man da jemand gegenüber sitzt und dann hängt sich da der Salat rein und halt so das ganze Sortiment von der Vorspeise bis zur Nachspeise hängt da im Bart. Jetzt habe ich da eine Brezel gegessen, gell, und da hat sich da so ein Butter eingehängt in meinen Bart. Gerade vorher. Und dann sagt der Wolfgang zu mir ganz liebevoll, sagt er, du Daniel, dir hängt da noch so ein Butter, und ich konnte den Butter wegmachen. Stellt euch mal vor, er hätte mir das nicht gesagt. Und ich würde jetzt hier stehen und hätte Butter im Bart. 200 Leute im Totalstress. Was machen wir da? Wie gehen wir damit jetzt um? Wer sagt's dem denn? Das ist ja mega peinlich. Weil der guckt sich doch das nachher auf YouTube auch an. Und dann sieht er's. Und dann sieht's die ganze Welt. Also hier haben wir's. Wolfgang hat genau das getan. Er hat mir meine Flecken gezeigt. Ihr seid ja nicht meine Feinde, aber sagen wir mal, bevor es öffentlich wird. Darum geht's. Also, wenn ihr mit Bartträgern unterwegs seid, gell, sprecht sie drauf an, auf ihr, was sich da alles so tummelt und kreucht und fleucht. Tut ihnen den Gefallen. Also, es war jetzt schon eine wirklich positive Erfahrung mit Kritik. Natürlich ist es kurz unangenehm, aber das übersteht unsere Beziehung, Wolfgang, gell? Bitte weitermachen. Ich habe mich aber auch gefragt, ja, gibt es auch noch andere positive Erfahrungen mit Kritik? Ich meine, die Theorie ist ja bei diesem Thema, das haben wir letzten Sonntag auch gemerkt, die Theorie ist immer einfach, aber stimmt es denn wirklich? Eine habe ich jetzt gerade geschildert und ich möchte euch noch eine andere wunderbare Erfahrung mit Kritik erzählen, die ich machen durfte. Und zumindest erinnere ich mich so an diese Geschichte. Und die berührt mich bis heute. Ich war knapp 20 Jahre alt, also so ein junger Seicher, könnte man sagen. Und mir war klar, ich will heiraten. Ich war verliebt, ich hatte die Frau meines Lebens gefunden und mir war klar, die heirate ich. Das passt, das ist sensationell, das wird was. Da muss man jetzt auch nicht mehr lang rummachen. Meine damaligen Schulfreunde und Kumpels, ich war gerade so im Zivildienst, irgendwie sowas, die haben sich Sorgen um mich gemacht. Also das war auch vor 20 Jahren schon immer so normal, dass man mit 20 heiratet. Das ist, und vor allem ohne Not, war ja nichts, sozusagen. Die haben sich Sorgen um mich gemacht, meine Schulfreunde. Das sind jetzt keine Christen oder irgendwas. Und dann hieß es eines Abends, du Daniel, wir haben da eine Party, kommst du auch? Und Party hieß damals, wir waren alle vorher auf dem Tege gewesen, das sind nur Männer. Und dann sag ich, ja klar, Party, da komme ich, bin ich dabei. Und dann hat man da so eine kleine Festhütte hinter, tief im Wald verborgen. Und dann saß ich da und dann saßen wir da alle mit unserem Rothaus-Tannenzäpfle in der Hand, gell, unterhaltet sich halt über dieses und jenes und plötzlich wird es ganz ruhig. Gell. Und die drehen da an ihrer Bierflasche rum und schauen sich das Etikett an. Und dann sagt plötzlich einer, du Daniel, hast du dir das gut überlegt mit dem Heiraten? Bist du dir sicher, dass du das willst? In deinem Alter, da muss man sich doch ausleben. Wir verstehen das gar nicht. Gell? Und in dem Moment, da habe ich verstanden, ich bin gar nicht so ohne Grund bei diesem Fest. Das Fest hat einen Anlass, aber dieser Anlass, der war mir nicht bekannt. In dem Moment war es mir dann klar, die wollen mir was sagen. Das ist eigentlich gar kein Fest. Die wollen mir da was sagen. Und es war, wenn man so will, eine ganz klare Kritik an meiner Entscheidung, früh zu heiraten. Aber so eine schöne, so eine wertschätzende, gell? Dass die sich die Mühe machen, dass man sich da trifft und dass man das dann so ganz vorsichtig sagt. Aber im Nachhinein bin ich ganz berührt. Was für ein Privileg, solche Freunde zu haben. Was für ein Privileg, solche Freunde zu haben, die, wenn sie sich denn Sorgen machen, mir das auch sagen und sich die Mühe machen, einen geeigneten Rahmen zu finden und dafür zu sorgen, dass ich schon mindestens ein Bier getrunken habe, dann geht's vielleicht auch noch ein bisschen besser. Geheiratet habe ich übrigens trotzdem und habe es auch nicht bereut. Also man muss ja nicht auf jede Kritik danach eingehen. Aber also für mich ist das ein wunderbares Beispiel von einer Kritik, die ich als Wertschätzung empfinde. Und ich glaube, genauso meint es die Bibel auch. Jetzt habe ich natürlich in meinen letzten 20 Jahren auch noch viele andere Dinge erlebt. Und ich weiß, dass es mit der Kritik nicht so einfach ist. Sowohl Kritik empfangen, wie auch Kritik geben. Das waren jetzt zwei wunderbare Beispiele, wie es gelungen ist. Leider gelingt es nicht immer so gut. Und hier kommen wir jetzt, hier wollen wir jetzt lernen, wie kann das gelingen? Nach der Bibel, wie kann es gelingen, zu kritisieren? Lernen von Jesus. Und hier schauen wir uns, so, Mama kommt, jetzt war ich auch gerade ein bisschen aufgeregt, sah so dramatisch aus. So, hier kommt die sogenannte Jesus-Regel ins Spiel, beziehungsweise die alten Täufer, das sind ja sozusagen die Altvorderen von unserer Bewegung, von der Täuferbewegung, zu der die Lindenwiese auch gehört, die haben die als die Regel Christi bezeichnet. Und wenn es einen Bibelvers gibt, der mich seit Jahren, seit ungefähr 5, 6 Jahren ganz intensiv begleitet, dann ist dieser Bibelvers. Und ich staune wirklich über die Tiefe und den Gehalt und die Weisheit von diesem Satz. Und ich denke mir manchmal, wenn jeder Vers der Bibel so gehaltvoll ist, da reichen ja 10 Leben nicht aus, um da in die Tiefe der Bibel einzudringen. Es ist wirklich unglaublich, was da alles drinsteckt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jesus hält diese Predigt da vor seinen Freunden. Matthäus Kapitel 18, das ist das Gemeindekapitel, da geht es um Kirche, Gemeinde, wie gehen wir miteinander um. Und dann haut er da diesen Satz raus. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Sündigt aber dein Bruder an dir oder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Also das ist die sogenannte Jesus-Regel. Und hier können wir wirklich viel über Kritik lernen. Der Jesus hat uns da richtig gute Impulse mitgegeben. Sagt der ein oder andere vielleicht, naja, jetzt kommen wir da vom Thema Kritik her, jetzt habe ich das in der Zeitung gelesen, hier geht es um Kritik, jetzt sind wir schon beim Thema Sünde. Aber so läuft es bei den Christen. Wir landen immer beim Thema Sünde. Auch heute Morgen, da kommt man gar nicht drum rum. Und kann man dann diese Regel wirklich übertragen, wo es um Sünde geht, kann man die auf Kritik übertragen? Ja, ich meine schon. Deshalb, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, sündigt aber dein Bruder, so geht diese Jesus-Regel los. Sündigt aber dein Bruder. Ja, was ist es denn? Sünde. Was ist Sünde? Jetzt reicht mir die Zeit nicht, um das wirklich ausführlich zu erklären, was Sünde ist. Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz zum Thema Sünde und da habe ich weiß nicht wie viele Vorträge gehört und ich bin auch nicht unbedingt schlauer geworden. Also es ist ein Riesenthema, das Thema Sünde. Man kann grundsätzlich sagen, in der Bibel gibt es zwei Definitionen oder zwei unterschiedliche Bedeutungen von Sünde und beide treffen zu. Sünde wird da zum einen als ein Zustand des Getrenntseins von Gott verstanden. Das ist auch das, was wir kennen als Erbschuld, Erbsünde, das finden wir da. Und das Zweite ist, dass Sünde als eine ganz konkrete Tat verstanden wird. Eine Tat gegen den Willen Gottes oder gegen die Gebote Gottes. Also Sünde als Zustand und Sünde als Tat. Und wir bleiben heute beim Thema Sünde als Tat. Und ich habe eine schöne Definition gefunden von Desmond Tutu, den hatten wir letzten Sonntag schon hier. Und er sagt Folgendes. Mir fehlt jetzt die Zeit, um das jetzt alles herzuleiten, damit dass ich das begründen kann. Aber das können wir nachher im Gespräch noch machen. Er sagt, tatsächlich sündigen wir immer dann, wenn wir weniger sind, als wir sein könnten, wenn wir hinter unserem Potenzial eines liebevollen und fürsorglichen Menschenwesens zurückbleiben. Also ist ein steiler Satz. Also immer dann, wenn ich nicht der Mensch bin, der ich sein könnte, und zwar der ich sein könnte als liebevoller, als fürsorglicher Mensch, wenn ich nicht der Mensch bin und dagegen handle, gegen mein eigenes Potenzial, dann sündige ich. Ganz weite Definition natürlich. Also euch ist allen klar, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich daheim ausraste und meine Kinder zusammenschreie, klar, das ist Sünde. Wenn ich Geld nehme, das mir nicht gehört, wenn ich anstatt 5 Euro da reinzuschmeißen, 10 Euro mitnehme, könnte man ja auch, kann man trotzdem was essen, dann ist das Sünde, gehört mir nicht. Wenn ich Halbwahrheiten oder Lügen von mir gebe, dann ist das Sünde, da sind wir uns auch einig. Wenn ich schlecht über andere rede, da können wir vermutlich alle mit. Aber hier wird gesagt, ich sündige auch, wenn ich mein Leben mit irgendwelchem sinnlosen Zeug verplempere. Wenn ich die Gaben, die ich habe, nicht einsetze. Wenn ich mich berausche und bedröhne mit irgendwelchen Drogen, anstatt für andere da zu sein. Dann sündige ich auch. Wenn ich nicht der bin, der ich sein könnte, den Gott gedacht hat für mich. Wenn ich der nicht bin, dann sündige ich. Deshalb kann man das Thema jetzt sehr wohl auf Kritik anwenden. Sündigt aber dein Bruder, klar ist ein weites Feld. Aber Kritik oder Zurechtweisung in der Bibel, die will immer eines. Die will mir immer helfen, dass ich der Mensch werde, der ich sein könnte. Der ich sein könnte. Dass ich in mein volles Potenzial komme. Das ist die Idee von Kritik und Zurechtweisung und Ermahnung in der Bibel. Die will mir immer helfen, dass ich derjenige werde, der ich sein könnte, und zwar in den Augen Gottes. Ein, wie es hier heißt, liebevolles und fürsorgliches Menschenwesen. Dazu ist die Kritik da. Für nichts anderes. Die soll mir helfen, dass ich in mein volles Potenzial finde, damit ich an meinen Platz komme, damit ich mein Leben maximal leben kann. Und von dem her passt es natürlich super hier mit dieser Jesus-Regel. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Da steht, sündigt aber dein Bruder an dir oder gegen dich, so geh hin. Und jetzt haben wir hier tatsächlich die unglaubliche Situation, das, was in Klammer steht. Kein Mensch weiß, keiner, also zumindest keiner, der jetzt lebt, was Jesus wirklich gesagt hat. Okay, wir wissen nicht, hat Jesus gesagt, sündigt aber dein Bruder, oder hat Jesus gesagt, sündigt aber dein Bruder gegen dich. Und die alten Handschriften, die ganz alten Handschriften haben auch beide Versionen. Also niemand weiß es, wir wissen es nicht. Und auch von den Profis und Bibelkennern will sich niemand zu 100% festlegen. Wir wissen es nicht. Also wir haben da eine ganz besondere Situation. Wir wissen nicht, wie es Jesus jetzt gesagt hat. Könnte man natürlich sagen, er hat beides gesagt, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob er beides gesagt hat. Aber egal, wie man es dreht und wendet, das, was Jesus da lehrt, ist eine unglaubliche Provokation. Nehmen wir mal die Variante A. Jesus hätte gesagt, sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin. Gell, wenn das Jesus gesagt hat, dann würde das bedeuten, das Opfer der Sünde soll zum Täter gehen, wenn man jetzt bei Sünde bleibt im Sinn einer Tat gegen Gottes Gebote, und soll den zurechtweisen. Also mir wird Geld geklaut, also muss ich zu dem hingehen, der mir was geklaut hat. Ich werde beleidigt, also gehe ich zu dem hin, der mich beleidigt hat. Ich werde übergangen, also gehe ich zu dem hin, der mich übergangen hat. Ich als Opfer soll hingehen. Der muss doch zu mir kommen, der hat doch was verkackt, der hat es doch verbrochen. Der muss zu mir kommen, aber ich soll hingehen. Jesus sagt, geh hin, wenn er gegen dich sündigt. Finde ich sehr herausfordernd und dreht manches auf den Kopf, wie wir so im Allgemeinen leben. Variante B, nicht minder provokant. So, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Kontakt verloren. So, da muss jetzt der Felix ran. Machen wir einfach das Nächste. Genau, super, danke Felix. Variante B, sündigt aber dein Bruder, so geh hin. Also lass mal das gegen dich weg. Das heißt es, dann würde das heißen, wenn die Sünde nichts mit mir zu tun hat, ist sie doch mein Problem. Dann habe ich da eine Verantwortung. Also, wenn der sich nächtelang Pornos reinzieht, wenn der seine Rechnungen nicht bezahlt, wenn der schlecht über seine Frau redet und so weiter, könnte man doch immer sagen, das ist doch nicht mein Problem. Das ist dem sein Problem. Der soll sein Leben in den Griff kriegen. Was geht mich das an? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Alte Frage der Menschheit. Und Jesus sagt, ja, das ist deine Aufgabe, dann hinzugehen, auch wenn es mit dir unmittelbar nichts zu tun hat. Finde ich auch sehr provokant. Da bekomme ich ja eine Riesenverantwortung für den anderen. Will ich das überhaupt? Will ich da jetzt für alle zuständig sein? Für wen bin ich dann überhaupt zuständig? Muss ich das mal vorstellen. Na, jedenfalls gibt uns Jesus diese Regel hier mit. Die liegt in unserem Gepäck als Kirche oder als Gemeinde. Auf alle Fälle kann man sagen, und da wären wir wieder beim Thema Kritik, wie man es dreht oder wendet, Jesus will, dass sie seine Nachfolger oder die Christen gegenseitig auf ihre Sünden ansprechen. Der will das. Definitiv. Da kann man nichts drehen und nichts wenden dran. Er will, dass wir gegenseitig über die Dinge reden, wo wir nicht in unserem Potenzial sind, wo wir nicht da sind, wo wir sein könnten. Er will, dass wir miteinander sprechen, dass wir hingehen und miteinander sprechen. Klarer Auftrag vom Herrn. Jesus sagt an einer anderen Stelle übrigens auch, geh hin oder geht hin. Das ist in Matthäus 28 der Missionsbefehl. Soll man zu allen Völkern gehen und die Menschen zu Jüngern machen. Aber er sagt auch, geh hin zu deinem Bruder, der nicht in seinem Potenzial ist, der sein Leben verplempert, der seine Gaben nicht gescheit einsetzt, der sündigt, der untreu wird. Geh zu dem auch hin. Vielleicht nur ganz kurz, die Profis, die Bibelkenner und Profis sagen, die Variante B ist die Originalvariante. Warum? Weil die kürzere Variante mit höherer Wahrscheinlichkeit immer die Originalvariante ist. Das liegt deshalb, könnt ihr mal in euren Bibeln nachschauen, weil es viel einfacher ist, noch was reinzuschreiben, wie was durchzustreichen. Weiß ich nicht, kann man jetzt drüber streiten. Aber ich finde es sehr plausibel und einleuchtend. Und außerdem gibt es auch noch andere Stellen, die eher Variante B verstärken werden. Also, sündigt aber dein Bruder. Das ist noch wichtig. Jesus redet hier vom Bruder. Bruder und Schwester übrigens, wir sind ja hier nicht beim Männerfrühstück oder was, sind synonym zu verstehen. Und vielen Dank, liebe Damen, dass ihr bis jetzt auch durchgehalten habt, dass sich noch keiner gemeldet hat und sagt, das geht ja nur Brüder. Nein, Brüder und Schwestern verstehe ich hier gleichwertig. Und ich denke, Jesus hat es auch so verstanden. Jetzt hat dieser Jesus diese Regel seinen, könnte man sagen, geistlichen Lehrlingen mitgegeben. Also Bruder meint hier zunächst mal Glaubensbruder oder Glaubensschwester. Und offensichtlich geht der Jesus davon aus, dass seine Nachfolger einmal sündigen werden, dass es da Probleme gibt, dass sie nicht so sind, wie sie sein sollten. Und weil er davon ausgeht, deshalb gibt er ihnen diese Regel mit auf den Weg. Und dann sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, das ist schon ein Beziehungsbegriff, dann soll ich hingehen, damit schränkt er das auch ein, für wen wir zuständig sind und für wen wir nicht zuständig sind. Also, und das beziehe ich jetzt mal auf die Christen. Ich weiß nicht, alle hier sind jetzt, würden sich als Christen fühlen, ist auch kein Problem. Es gibt für jeden noch was. Aber jetzt für die Christen, da können wir festhalten, Christen sind nicht berufen, alle Welt zu kritisieren. Es gibt ja Christen, die fühlen sich genötigt, ihrem Nachbarn allen immer zu sagen, was sie falsch machen und wie sie so ganz moralisch allen quasi ihren Spiegel vorzuhalten. Ich glaube, das wäre gar nicht so biblisch, wenn man sich so verhält. Wir sollen miteinander, da sollen wir schon und uns den Spiegel vorhalten, im besten Sinn und über unsere Sünden reden. Aber wir müssen nicht alle Welt kritisieren. Miteinander reden und nicht mit allen möglichen Leuten, mit dem Bruder. Dazu muss man wissen, wenn Jesus von Brüdern und Schwestern redet hier, dann war das eine ganz kleine Gemeinschaft zur Zeit von Jesus. Schon eine große Frage, ja, wie hat Jesus sich denn Gemeinde vorgestellt? Jesus redet in diesem Kapitel 18 über Gemeinde. Was hat denn der überhaupt für ein Bild von Gemeinde gehabt? Hat Jesus mal, also vor 2000 Jahren über Gemeinde gepredigt, hat wirklich sowas wie die Lindenwiese vor Augen gehabt? Wohl eher nicht. Sondern er hatte eine Gemeinschaft, er hatte eine kleine Gemeinschaft vor sich. 12, vielleicht 72 Männer und Frauen, die sich gut kannten, waren da mit dem Jesus unterwegs. Wesentlich weniger, als es wir heute sind. Also der Petrus kannte den Johannes, kannte den Markus und die kannten die Maria. Die wussten voneinander, wie sie funktionieren. Die waren eng miteinander unterwegs. Die waren befreundet, wenn man so will. Und deshalb kann man von dieser Regel auch ableiten, kritisiere nur Menschen, zu denen du eine gute Beziehung hast. Kritik ohne Beziehung ist total daneben. Und auch wirkungslos. So, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das wird oft, glaube ich, missachtet. Kritik, die an Zurechtweisung, die mich ins Potenzial zurückbringen will, zu dem machen will, zu dem, der ich bin, die funktioniert nur in einer Beziehung und die gehört auch in eine Beziehung. Da, wo auch die Liebe ist. Kritik ohne Beziehung ist total wirkungslos. Ich habe das schon öfters hier erlebt im Gottesdienst. Da sind Gäste, die sind das erste Mal da und stürmen dann nach dem Gottesdienst dann direkt auf mich los. Ich kenne die Leute nicht, war noch nie da, das erste Mal da und dann wird die Predigt dann total zerpflückt und mir wird mir alles gesagt, was man noch besser machen müsse, was ich hätte nicht sagen dürfen und so weiter. Versteht es nicht falsch, ihr dürft mir alles sagen, was ihr denkt. Ich will nur sagen, wenn ich Menschen gar nicht kenne, dann passiert da was in mir. Dann denke ich kenne dich nicht. Wer bist du? Warum redest du jetzt so mit mir? Und dann entscheide ich mich, ja, ich will es jetzt trotzdem annehmen, da steckt bestimmt viel Wahrheit drin. Und je nach Demutsgrad an dem Sonntag, nehme ich dennoch was mit oder nicht. Aber wenn ich mit jemand sonst nicht rede im Alltag, gell, und wenn ich mit jemand nicht im Gemeindealltag rede, dann brauche ich auch nicht hergehen und den zu kritisieren. Ich glaube, dann greift auch diese Regel nicht. Diese Regel gilt nur für Menschen, mit denen ich enger unterwegs bin, mit denen ich befreundet bin, die Schwester oder Bruder sind für mich oder die wie Schwester oder Bruder sind für mich. Also da, wo eine Beziehung ist. Nur da macht Kritik überhaupt Sinn, sonst macht sie gar keinen Sinn. Also es ist ganz elementar, Kritik und Beziehung gehört zusammen. Kritik ist Teil einer tragfähigen Beziehung. Und wenn diese Beziehung nicht da ist, dann darf man sich auch die Kritik sparen. Das macht gar keinen Sinn, weil die kommt definitiv nicht an, die wird nichts bewirken. Und wie gesagt, Motzen und Maulen ist damit nicht gemeint. Dann sagt Jesus, geh hin. Also sündigt aber dein Bruder gegen dich, dann geh hin und weise ihn zurecht. Gell? Geh hin. Und jetzt wird es interessant, wer soll da gehen, wer soll da hingehen? Na, nicht der, der da sündigt, nicht der, der da gerade daneben ist, der da ein Defizit hat, sondern derjenige, dem die Sünde oder dem das Defizit auffällt, der soll hingehen. Übrigens, es geht hier nicht darum, die Sünden der anderen zu suchen. Da könnte man ja Angst kriegen, gell, wenn man das hier liest und denkt, was ist denn das für eine Kirche hier? Da tun die da sich gegenseitig da ihre Sünde irgendwie kontrollieren und gucken, dass die da... Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber es gibt es natürlich, wenn man mit Menschen unterwegs ist, dass wir uns Dinge auffallen im anderen, wo man sagt, oh, da ist jetzt irgendwas, wo ich denke, das löst... Ich habe da Störgefühle. Irgendwie fällt mir da was auf. Und um diese Sachen geht's. Nicht um, da muss man nichts suchen, man muss da nicht recherchieren, man muss da niemanden irgendwie kontrollieren. Gar nicht. Aber wenn man normal unterwegs ist, mit offenen Augen und offenem Herzen in einer Beziehung lebt, da fallen, also mir zumindest, genügend Dinge auf. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht wüsste, mit wem ich über was reden könnte, sondern dass ich schlicht den Mut oft nicht habe. Oder mir tausend Gründe einfallen, warum es jetzt doch nicht dran ist, irgendwas zu sagen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Schwächen zu suchen oder Sünden, aber da, wo mir es auffällt und wo ich spüre, da sagt mir der Heilige Geist, du, da wäre es dran, ein Gespräch zu führen, da sollte man es auch tun. Und es muss auch nicht immer ganz klar sein, das ist jetzt eine Sünde oder nicht. Also zum Beispiel, da bekomme ich durch Zufall mit, dass mein verheirateter Freund sich mit der Arbeitskollegin zum Essen verabredet, zum Abendessen. Ist das jetzt eine Sünde, als verheirateter Mann mit der Arbeitskollegin zum Abendessen zu gehen? Nein, ist es nicht. Ist es heikel? Ja, irgendwie schon. Also ich bekomme das mit und habe Störgefühle. Ja. Und dann gilt es hinzugehen. Oder mein Freund ist in irgendwelche obskuren Finanzgeschäfte verwickelt, pumpt da immer mehr Geld rein, pumpt mich an, will mir da irgendwas verkaufen und ich merke, der Familie geht es immer schlechter. Denen geht langsam das Geld aus. Es wird langsam existenzbedrohend. Ja, was mache ich dann? Ja, dann gilt es hinzugehen. Hingehen, sagt Jesus. Und hingehen ist nicht herzitieren. Das ist ein Riesenunterschied. Gell? Wenn ich in einer Firma oder sonst wo einen Fehler mache, gell, dann muss ich antreten, dann werde ich herzitiert. Jesus stellt sich das gerade andersrum vor. Gerade andersrum. Also der würde sagen, wenn dein Angestellter als Chef, wenn der einen Fehler macht, dann muss nicht der Angestellte zu dir kommen, sondern gehst du hin zu ihm. Da, wo er sich sicher fühlt. Da, wo er daheim ist. Da, wo er seinen Platz hat. Geh du hin. Zu seinem Umfeld, wo es ihm gut geht. Und ich finde es sensationell, was Jesus hier macht. Es ist so warm, so freundlich, so menschenfreundlich. Hingehen, geh du hin, geh zu deinem Bruder, da, wo er sich sicher fühlt, da, wo er daheim ist, da, wo es ihm gut geht. Sei da bei ihm und red mit ihm. Und hingehen ist natürlich ein aktiver Prozess. Gell? Da muss man hingehen. Hingehen heißt, irgendwie sich in Bewegung setzen und zu diesem Menschen zu gehen. Und für mich heißt es, und auch übertragen auf das Thema Kritik, kritisiere niemals digital. Gell? Weil hingehen, Jesus sagt, geh hin, such die Begegnung, such das Gespräch. Kritik per E-Mail, Kritik per WhatsApp oder womöglich per SMS, wo man nur, was sieht, wie viel 100 Zeichen hat, geht gar nicht. Kritisiere niemals digital. Da kommt nichts dabei raus. Such die Begegnung, such das Gespräch, geh hin und zwar zum Bruder. Zitiere ihn nicht her und sag, du, ich muss mit dir reden, wir besprechen das jetzt hier, sondern geh du hin. Da geht es um Nähe, da geht es um Gespräch, da geht es um Begegnung, um Wärme. So sollen wir kritisieren. Und wenn wir das tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir einander auch nicht wehtun. Aber wenn wir E-Mails verschicken, womöglich mit noch 5 anderen im CC drin, geht gar nicht. Geht gar nicht. Und das hat auch nichts mit Jesus zu tun. So fromm der Inhalt sein mag, geht nicht. Geh hin, kritisiere unter 4 Augen, red mit dem Mensch. Alles andere ist nicht zulässig. Handelt gegen das, was Jesus uns lehrt. Dann gibt Jesus uns auch noch was Wichtiges mit. Das werden die meisten wissen. Wissen tun es zwar wahrscheinlich alle. Die Frage ist, wie wir es umsetzen. Er sagt, sündigt aber dein Bruder an dir oder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen ihm und dir allein. Gell? Vier-Augen-Prinzip. Denn Zurechtweisung vor anderen ist immer demütigend. Es ist immer demütigend, wenn ich vor anderen korrigiert werde, getadelt werde, kritisiert werde oder zurechtgewiesen werde. Es ist immer demütigend. Und Jesus will nicht, dass wir uns gegenseitig demütigen. Und er will uns das auch hier in der Kirche, in der Gemeinde ersparen, dass wir uns gegenseitig demütigen. Das muss nicht sein. Also ich bin zu einem Geburtstag eingeladen, schön Kaffee, es gibt Schwarzwälder, wunderbar, ich kann mich nicht beherrschen, ich hau rein. Und plötzlich ruft jemand über den Tisch so, dass es alle hören können, Daniel, das ist jetzt schon dein drittes Stück. Das wird langsam ungesund und du wirst fett. Gell? Ich weiß, was passiert euch nicht. Mir schon. Ja, ihr esst halt nur ein Stück. Gell, das stimmt ja, dass es schon das dritte Stück ist. Und die mögen auch noch recht groß sein. Das ist mir schon auch selber bewusst. Aber das ist einfach nur peinlich und es ist sehr beschämend. Gell? Und was macht man dann mit dem dritten Stück? Kann man das jetzt nur essen oder nicht? Ganz schön schwierig. Auf alle Fälle steht man blöd da. Obwohl es ja berechtigt ist. Kritik ist immer demütigend und immer peinlich und beschämend. Und sei sie noch so berechtigt. Das heißt, und deshalb gilt, müssen wir auch noch besprechen, genau. Kritisiere nie vor anderen, tu das nicht. Und ich würde sogar weitergehen, einen Schritt weitergehen, und mir scheint es auch im Sinne von Jesus zu sein, Schuld, Sünde und Schwäche. Wir reden nicht, und das jetzt wieder für die Kirche, wir reden nicht über Schuld, Sünde und Schwäche mit Dritten. Gell? Jesus äußert sich da ganz klar, wenn dein Bruder in die falsche Richtung läuft oder wenn du findest, da stimmt was nicht, dann geh du hin und rede mit ihm. Gell? Und dort steht nicht, geh hin und gründe eine Gebetsgemeinschaft, wo ihr euch vereint, weil dem Karl, dem geht es so schlecht, der hat zu wenig Geld und ihr tauscht euch darüber aus, wie es dem geht und anschließend betet ihr für ihn. Das steht da nicht, das geht nicht. Wenn dir was auffällt an deinem Bruder, mit dem du eine Beziehung hast, dann gibt es keinen Weg und keine Alternative drumherum, als hinzugehen und selber mit dem zu reden. Jesus fordert uns da enorm heraus damit. Und er fordert, und ich denke manchmal, der setzt ja eine Sozialkompetenz voraus, wie soll denn das gehen? Aber Jesus tut es, er erwartet es von uns, dass wir direkt reden, dass wir direkt kritisieren und nicht über andere. Ich bekomme auch immer wieder, nicht sehr häufig, aber immer wieder bekomme ich auch Anrufe, wo es dann heißt, du Daniel, nach dem solltest du mal schauen. Ich habe da was mitbekommen, ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Geh doch mal hin und schau mal nach dem. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich da jetzt hingehen und sagen, du, der hat mich angerufen, der denkt, dass du da... Das funktioniert nicht. Wenn ich das Gefühl habe, da läuft was nicht rund und ich kenne den Mensch und ich mag den, dann gehe ich hin und rede mit dem. Und zwar selber unter vier Augen, so wie es gehört, so wie es in der Bibel steht. Und dann funktioniert das möglicherweise. Außerdem habe ich dann weniger Stress und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Gell? Also, kritisiere nie vor anderen, sondern immer unter vier Augen. Das ist nichts Neues. Aber so wichtig, gell? Und es ist halt einfach viel einfacher, mal jemanden kurz vor anderen abzuwatschen, dann hat man den Fall erledigt, der muckt auch nicht mehr auf und die Sache ist geklärt. Das ist viel einfacher. Aber so kritisieren wir hier nicht. Das war nicht die Idee. So wünscht sich das Jesus nicht, dass wir so miteinander umgehen. Sondern wenn mich was stört, dann gehe ich hin und spreche mit diesem Mensch von Angesicht zu Angesicht, unter vier Augen. Und dann heißt es, Jesus sagt, weise ihn zurecht. Gell? Also sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin, weise ihn zurecht zwischen ihm und dir alleine. Jetzt haben wir schon relativ viel besprochen, aber noch nicht alles. Weise ihn zurecht. Das Problem an der Kritik ist ja, dass die Kritik so eine Art soziales Plutonium ist, glaube ich, das kann man sagen, soziales Plutonium. Die Kritik, die kann unglaublich viel Wärme und konstruktive Energie freisetzen. Die kann ein Kraftwerk für Beziehungen sein. Sie kann aber genauso eine Atombombe für Beziehungen sein. Da kann man auch eine Atombombe draus machen. Die ist mächtig, die Kritik. Und deshalb setzen sie Menschen auch ein, um andere klein zu machen, damit sie selber nicht ganz sich so klein fühlen. Damit sie sich ein bisschen größer fühlen, weil die anderen sind ja noch kleiner als sie. Und das wäre überhaupt nicht die Idee. Kritik kann heilen und wunderbar helfen und sie kann zerstören und kaputt machen. Und deshalb gilt es vor jedem Zurechtweisungsgespräch zu prüfen, geht es wirklich darum, dass mein Gegenüber wächst? Geht es mir wirklich darum, dass der andere in sein volles Potenzial kommt? Geht es mir darum? Also mein verheirateter Freund, der sich da mit seiner Arbeitskollegin zum Abendessen trifft Will ich ihn kritisieren, weil ich Angst um seine Ehe habe, oder bin ich neidisch? Hätte ich auch mal gern, dass jemand, dass die mit mir zum Beispiel zum Abendessen geht. Worum geht es mir eigentlich? Natürlich sind wir nie ganz rein, sind wir nie. Es gibt da immer Unschärfen, aber wir sollten zumindest uns darüber Rechenschaft ablegen können, was uns antreibt, was da in uns ist. Und um sich da zu läutern für so ein Kritikgespräch, empfehle ich, vor jedem Kritik- oder Zurechtweisungsgespräch, vor jedem, den Mehr-als-ich-Segen. Gell? Kennt ihr den Mehr-als-ich-Segen? Also angenommen, beim Dominik ist mir was aufgefallen und der Heilige Geist strengt mich, dass ich mit dem Dominik darüber rede. Und ich weiß, es wird ein schwieriges Gespräch und ich bin mir nicht sicher, was ich da noch für Motive in mir drin habe. Ich nehme sie auch gar nicht so deutlich wahr. Dann gilt es den Mehr-als-ich-Segen. Dann sage ich, lieber Herr, ich habe ein Auto, bitte schenkt dem Dominik zwei Autos. Lieber Herr, ich habe ein VW und ein Opel, schenkt dem Dominik zwei Opels. Ich habe 5 Kinder, bitte schenk ihm 10. Ich habe ein Haus, bitte schenk ihm 2. Lino hat schon genickt. Gut, super. Das ist eine super Übung, echt. Probiert es mal mit Menschen, mit denen ihr vielleicht gerade auf Kriegsfuß steht. Dass sie von allem mehr haben, von allem, was dir lieb und teuer ist, dass die einfach mehr haben, am liebsten doppelt so viel oder dreimal so viel. Das läutert enorm. Und wer das so aus halbwegs reinem Herzen machen kann, der kann nachher wunderbar ein Kritikgespräch führen. Das wird nicht in die Hosen gehen, ganz sicher nicht, weil da ist Liebe da, da ist Wärme da. Also so kann man sich da läutern. Wir müssen uns natürlich auch vor jedem Kritikgespräch bewusst machen, alles, was mich am anderen stört, hat mit mir zu tun. Also das Holz aus dem Balken in meinem Auge, so hat es Bernhard Ott hier vor ein paar Wochen gepredigt, ist aus dem gleichen Holz wie der Splitter im Auge des Bruders. Also wir kommen da nicht drum rum. Alles, was mich am anderen stört, was mich am anderen ärgert, wo ich finde, ich muss da mal was sagen, das hat immer was mit mir zu tun. Immer. Sonst wird es mich nicht stören, sonst wird es mich einfach. Da wäre ich da, wie sagen die ganz Frommen, da wäre ich total indifferent, total abgeklärt. Aber wenn ich es nicht bin, wenn ich merke, irgendwie das treibt mich um, ja, dann hat es auch was mit mir zu tun. Und es kann tatsächlich sein, dass ich ganz gut meine, der andere hat ein Problem, der ist nicht in seinem vollen Potenzial, aber eigentlich habe ich das Problem. Ich mache jetzt mal ein weibliches Beispiel. Da stört sich eine verheiratete Frau daran, dass ihre Freundin mit einem kurzen Rock oder aus ihrer Sicht zu kurzen Rock in den Gottesdienst kommt. Und sie denkt, oh, ich muss das ihr sagen, das geht sich nicht, das ziemt sich nicht, gell? Das ziemt sich nicht. Und der Paulus sagt ja auch, wir sollen uns anständig leiden und so weiter. Und dann geht sie hin und sie redet mit ihrer Freundin. Und im Gespräch merkt sie, eigentlich alles Quatsch. Eigentlich habe ich gemeint, dass mein Mann meiner Freundin auf die Beine schaut. Und ich war eifersüchtig, weil ich nicht so schöne Beine habe. Eigentlich ist das Thema. Und die Freundin sagt, und dann sagt sie noch, weißt du, wenn ich so schöne Beine hätte wie du, hätte ich natürlich auch so einen kurzen Rock an. Ich habe es halt nicht. Und die Freundin sagt, ich habe zwar schöne Beine, aber ich habe keinen Mann, ich bin so allein. Stellt euch mal vor, so ein Gespräch wird so laufen. Das wäre ja der Hammer. Das wäre ja unglaublich. Da wäre aus dieser Idee, ich tue jetzt da Kritik üben, wird da was ganz Tiefes, was ganz Intimes, etwas, was die Freundschaft enorm stärkt. Und deshalb glaube ich, Kritik darf nur derjenige üben, der auch bereit ist, halbwegs demütig und offen ins Gespräch zu gehen, der auch bereit ist zu sagen, ja, ich merke gerade jetzt, wo ich mit dir drüber rede, das ist eigentlich mein Problem, das hat gar nicht so viel mit dir zu tun oder nur zum Teil, das hat viel mit mir zu tun. Wer diese Fähigkeit nicht hat, wer diesen, sagen wir mal, Selbstzweifel nicht kultivieren kann oder will, gell, diese gesunden Selbstzweifel und diese gesunde Offenheit dafür, dass man sich selber irren kann, der soll das Maul halten, der soll niemand anders kritisieren, weil das funktioniert nicht. Kritik hat immer auch mit mir selber zu tun. Ich komme nie als Richter, sondern als Freund und Bruder. Nie als Richter, sondern als Freund und Bruder. Und wenn das Problem bei mir liegt, oder zumindest teilweise bei mir liegt, dann stehe ich auch dazu. Jesus sagt klar, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Deshalb, ja, such das Gespräch unbedingt, sündigt aber dein Bruder, geh hin. Aber immer in der Haltung, ja, vielleicht habe ich ja das Problem. Vielleicht hat es ja auch mehr mit mir zu tun, als ich zugeben will. Also Kritik immer mit einer Portion Selbstzweifel und Demut üben. Ich denke, dass mein Bruder sündigt oder dass der da irgendwie in die Irre läuft. Dann noch ein paar weitere Tipps aus der Bibel. Seid ihr noch belastbar? 5-10 Minuten bringen wir noch unter, gell? Dann braucht ihr das Buch auch nicht lesen. Habt ihr das auch schon fertig? Also, praktische Tipps aus der Bibel. Hier verweise ich auf ein anderes Buch, Volker Kessler, Kritisieren ohne zu verletzen, Lernen von den Sprüchen Salomos. Einer, der die Salomo-Sprüche, die Weisheitsliteratur der Bibel studiert hat, auf diese Frage hin, wie können wir einander kritisieren. Und von ihm habe ich noch ein paar Tipps, die will ich jetzt hier noch weitergeben. Der erste, Kritik nicht zu früh und nicht zu spät. Also das gehört, glaube ich, zur hohen Lebenskunst. Und in Kooperation mit dem Heiligen Geist den richtigen Zeitpunkt für Kritik zu finden. Zu früh kann schwierig sein, weil da ist der andere vielleicht noch zu sehr emotional auch verhaftet, da kommt nichts an und keine Distanz, da kann man noch nicht so richtig drüber reden. Aber zu spät ist auch blöd und viel zu spät ist noch blöder. Also ich habe das ganz unangenehm erlebt, ein bisschen peinlich für mich, aber mir ist jetzt kein anderes Beispiel eingefallen, als ich... Wieder in meiner Jugendzeit, als ich 19 Jahre alt war, hatte ich die große Vision, ich gehe zur Polizei. Ich werde Diener des Landes Baden-Württemberg. Das war die Idee. Und da war dann das Bewerbungsgespräch und ich war ein bisschen zu schwer. 5 Kilo zu viel. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit und dann habe ich einfach beschlossen, ich esse jetzt nichts mehr. Bis es passt. Und habe dann auch über mehrere Wochen nichts gegessen. Das war aber schon, war noch während der Schule. Und 1-2 Jahre später habe ich mit einem Schulfreund unterhalten. Und ich habe den getroffen, er sagt, oh, ich weiß es schon noch, als du da so abgenommen hattest, du hattest so Mundgeruch, das war unglaublich, das war nicht auszuhalten. Gell? Na toll, das sagt er mir 2 Jahre später, das nützt mir gar nichts mehr, der könnte mir das ja früher sagen. Gell? Das ist ein gutes Beispiel, peinlich für mich, aber trotzdem ein gutes Beispiel für Kritik, die zu spät kommt. Und es gibt dann irgendwann der Punkt, da wird es dann wie blöd, da kann man dann fast nichts mehr sagen. Ich kann doch nicht jemand auf was anzusprechen, was 10 Jahre zurückliegt, der hat ja vielleicht schon lange vergessen. Aber deshalb sollte man dann schon irgendwann hingehen. Und ich meine, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, der uns ja geschenkt ist von Gott, kann das auch gut gelingen. Dann elementar für gute Kritik. Elementar. Also ich glaube, wenn ihr mitnehmt, Kritik und Beziehung gehört zusammen und wenn ihr den Punkt auch mitnehmt, dann wird es schon richtig gut. Für nicht verletzende Kritik. Nicht verletzende Kritik verzichtet, enthält sich aller Bewertungen und Interpretationen. Gell? Die bleibt bei den Fakten, die bleibt bei dem, was war und bei dem, was man selber gespürt hat. Bei dem bleibt Kritik, die nicht verletzt. Gell? Also ich, Beispiel, mein Freund geht mit seiner Arbeitskollegin zum Essen. Ich habe das per Zufall mitbekommen, ich mache mir Sorgen. Also ich weiß, der geht mit der zum Essen und ich weiß, das ist sozusagen mein Innenleben, ich mache mir Sorgen. Wenn ich jetzt mit ihm rede und ich mache mir Sorgen um ihn und um die Ehe und alles Mögliche, dann bleibe ich bei dem, was ich weiß und bei dem, was ich fühle. Alles andere sind Interpretationen. Ich weiß nicht, ist das ein Rendezvous? Ist das ein dienstliches Essen? Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Deshalb bleibe ich wirklich bei dem, was ich weiß. Und ich gehe dann hin zu ihm und sage, du, ich mache mir Sorgen. Das ist das Gefühl. Und du hast mir, als ich dir angerufen habe, gesagt, du gehst mit deiner Arbeitskollegin zum Essen. Gell? Mehr nicht. Also wenn wir kritisieren, bleiben wir wirklich bei dem, was wir gesehen haben und bei dem, oder was wir denken und bei dem, was wir fühlen. Und dann sagt er vielleicht zu mir, du, ich mache das auf Wunsch meiner Frau. Die Arbeitskollegin ist die beste Freundin meiner Frau und meine Frau hat den Wunsch, dass ich ihr mal ein paar Dinge über die Firma erkläre. Ja, okay, alles klar, kein Problem. Das ist unglaublich, unglaublich, wie wir die Dinge manchmal missdeuten und missdeuten können. Und deshalb bleibt man unbedingt bei dem, was die Fakten sind und nicht bei dem, was wir denken, was da jetzt dabei rauskommt und was da ist. Dann kann Kritik wirklich gut gelingen. Und im Kritikgespräch ist meine Erfahrung, dass es sich wirklich sinnvoll ist, allein die Fakten darzustellen und die Emotionen und das Gespräch geht dann ganz von alleine, kommt dann in Gang. Wichtig ist auch, den richtigen Zeitpunkt fürs Gespräch zu wählen. Gell? Und damit meine ich jetzt nicht, Kritik nicht zu früh, nicht zu spät, also dass man, sagen wir mal, das vom Zeitpunkt der, da geht es jetzt um den Zeitpunkt am Tag oder wie ist der Mensch jetzt gerade drauf. Also ich habe gemerkt zum Beispiel um 6.45 Uhr, wenn meine Frau damit beschäftigt ist, 5 Schulbrote zu richten und 3-mal Kleider für kleine Kinder, dann ist es kein guter Zeitpunkt, Kritik weiterzugeben. Gell? Das eignet sich nicht sehr, weil der Bus kommt, das macht gar keinen Sinn. Gell? Und zur Liebe, die sich eben auch in Kritik Ausdruck gehört eben dazu, dass ich mich in den anderen auch ein bisschen reinfühle und mir ein bisschen vorstelle, wie ist der gerade drauf, wie geht es dem gerade, kann ich den jetzt mit diesem Thema belasten, kann ich dem das jetzt zumuten, ist er gerade stabil oder nicht. einfach da ein bisschen empathisch sein. Nicht sagen, ich muss dir was sagen, ich kippe jetzt den Last ab und hau schnell wieder ab. Was du jetzt draus machst, ist deine Sache. Gell? Hat jetzt nichts mehr mit dir zu tun. Nein. Ich überlege mir, wie geht es dem anderen, wo steht er, was braucht er, wann ist ein guter Zeitpunkt? Und dann gehe ich hin. Gell? Da einfach ein bisschen empathisch vorgehen. So stellt Jesus sich das vor. Die große Frage ist, was habe ich davon? Gell? Was habe ich davon? Wir haben jetzt natürlich schon verstanden, auch vom Eingang her, dass die Bibel uns dazu auffordert, dass Jesus die Vision hat, dass Kirche und Gemeinde, dass wir da über unsere Defizite sprechen, damit wir wachsen können, damit wir da uns weiterentwickeln. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich selber wahrscheinlich sogar am meisten Gewinn von diesen Kritikgesprächen oder Zurechtweisungsgespräche. Gespräche im Sinne von Jesus haben ein unglaubliches Charakterbildungspotenzial. Davon bin ich überzeugt und das habe ich erlebt. Also wenn man weiterkommen will, spirituell, geistlich, wenn man weiterkommen will als Mensch und auch in seinen Beziehungen, da gibt es gar keinen anderen Weg, wie solche Gespräche zu führen. Und das ist erstmal ein Riesenstress. Erstmal merke ich, Mensch, da ist was, ich sollte reden. Ah, okay, alles klar, dann bete ich mehr als ich. Oh, ja, auch nicht so einfach, okay, habe ich das durchstanden, dann rufe ich an, mache einen Termin ab, können wir uns treffen, dann gehe ich dahin, dann treffen wir uns. Dann muss ich 5-mal durch ziemlich enge Pforten, wo es ziemlich eklig wird und wo ich ganz sicher die Hilfe von Gott suche. Und nachher erlebe ich dann ein wunderbares Gespräch. Ich glaube, da kann man mehr wachsen wie bei jedem Kongress, wenn man das hier beginnt zu leben und einzuherzen. Allerdings gibt es auch eine Gefahr. Die Gefahr von diesen Gesprächen ist, ich schaffe mir einen Feind. Gell? Die Bibel sagt, wer einen Eingebildeten belehren will, der macht sich lächerlich. Und wer einen Unheilstifter zurechtweist, tut es zu seinem eigenen Schaden. Gell? Es gibt Menschen, das müssen wir einfach so festhalten, die sind nicht kritikfähig. Gell? Und ich glaube, die kommen weniger mit der Kritik nicht klar, die kommen mit dem Schmerz in dieser Kritik nicht klar. Die kommen damit nicht klar und sie werden dich hassen. Und sie werden dich vielleicht über Jahre hinaus verfolgen und dir immer wieder eine mitgeben, nur um sicherzustellen, dass sie von dir nie mehr kritisiert werden. Und da sagt die Bibel, solche Leute, dem brauchst du gar nichts sagen, das bringt gar nichts. Und wenn du es doch gemacht hast, ja, dann hast du einen Feind. Das ist das Risiko sozusagen bei diesem Thema. Gleichzeitig liegt aber auch da die Chance, einen echten Freund zu gewinnen oder Freundin und dass Beziehungen unglaublich vertieft werden. Ein Mensch mit Charakter, ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der wird die Zurechtweisung, wenn sie so gemacht wird, wie Jesus sie lehrt, der wird dir dafür dankbar sein. Der wird dir wirklich dafür dankbar sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt noch dazu, wenn ich über meine Sünden und Charakterschwächen und Defizit spreche und wir uns beide öffnen, gell, dass uns diese Gespräche enorm verbinden. Auch mit den Menschen, die bei mir gebeichtet haben oder bei denen ich gebeichtet habe. Mit diesen Menschen bin ich auf einer ganz tiefen Ebene verbunden. Da wächst eine ganz große Nähe. Und deshalb ist die Chance von so einem Gespräch Freundschaft, dass man Freunde gewinnt. Erinnert euch noch an meine Schulfreunde, ganz von Anfang. Diese Kritik, die sie da an mir geübt haben, die hat unsere Beziehung nicht geschadet. Im Gegenteil, die hat diese gestärkt. Und meine Sympathie für sie ist dadurch gewachsen. Ja, ich wünsche euch, uns allen, Gottes Segen, Mut, Liebe, dass wir auf die rechte Art einander kritisieren können, sodass wir wachsen können, dass wir in unser volles Potenzial kommen. Gott segne euch. Amen.